Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Podcast des Jahres. Liebe Sarah, wir machen den Advents- und Weihnachtspodcast am 1. Dezember. Ist das toll?
Das ist wunderbar.
Und bevor du jetzt das wunderschöne Gedicht von Hermann Hesse liest, mach doch mal bitte unser Glöckchen an, was wir extra zur Einstimmung ausgesucht haben.
Kommt sofort, liebe Anne.
So, seid ihr in Stimmung? Wir sind es in unserem wunderbaren kleinen Zwergenbüro, wo sich die Büchertürme schon stapeln und man eigentlich vor den Geschenkpapierrollen gar nicht mehr weiß, wohin man sich retten soll. Sarah, fang mit dem Gedicht an.
In Weihnachtszeiten von Hermann Hesse. In Weihnachtszeiten reis ich gern und bin dem Kinderjubel fern und geh in Wald und Schnee allein. Und manchmal, doch nicht jedes Jahr, trifft meine gute Stunde ein, dass ich von allem, was da war, auf einen Augenblick gesunde und irgendwo im Wald für eine Stunde der Kindheit Duft erfühle, tief im Sinn und wieder Knabe bin.
Sehr schön.
Finde ich auch.
Und das mit der guten Stunde ist auch so schön, oder?
Mhm, und das können wir alle gebrauchen.
Ja, können wir jetzt schon eigentlich mal wünschen,
absolut,
oder? Viele gute Stunden.
Mhm, viele gute Stunden.
Gut. Viele schöne Lesestunden könnte es geben mit dem neuen Buch von David Nichols, Zwei in einem Leben. Das habe ich tatsächlich an diesem Wochenende ausgelesen und bin ganz beglückt. David Nichols kennt man ja von Zwei an einem Tag, so ein mega Liebesroman, Superseller, auch verfilmt mit, ich glaube, mit Keira Knightley, weiß ich jetzt nicht mehr, Frank wüsste es.
Stimmt.
Und in seinem neuen Roman, auch wieder ein Liebesroman, beschäftigt er sich mit der Liebe in den mittleren Jahren. Wir treffen Marnie und Michael, beide sind schon so ein bisschen zerzaust vom Leben und den Beziehungen, beide waren schon mal verheiratet, beide sind Single, ohne es wirklich zu wollen, kommen aber ganz gut klar in ihrem Leben und beide sind eigentlich nicht offen füreinander. Und sie treffen sich auf einer Wanderung von der irischen See an die Nordsee. Das ist so ein ganz berühmter, der berühmteste Fernwanderweg in Großbritannien, benannt nach dem Entdecker und Erstläufer Wainwright. Und diesen Weg laufen sie zusammen. Warum ist jetzt nicht so wichtig, aber ist klar, dass das so ein klassisches Setup ist, weil es regnet die ganze Zeit. Michael ist so ein klassischer Outdoor-Typ, der mit einem Hemd und zwei Unterhosen 10 Tage wandern kann, während Marnie so ein 20 Kilo Rucksack dabei hat mit 3 Kleidern, 4 Paar Schuhen und natürlich Conditioner und allem, was dazugehört. Aber es könnte einfach nur so heiter belanglos sein, aber die Dialoge zwischen den beiden zeigen einfach, nichts ist einfach in der Partnerwahl. Und so begleitet man die beiden wirklich gerne auf einem schwierigen Weg zueinander. Ich mochte das total gerne. Ich mochte die Wanderszenen gerne, ich mochte die Dialoge gerne, ich mochte beide Charaktere und ich mochte ihren umständlichen Weg ins Glück. Zwei in einem Leben von David Nichols, so heißt es.
Und sag, Anne, du hast ja das Vorgängerbuch sozusagen genannt. Hast du das gelesen damals?
Ja, natürlich.
Du ich nehme mich nicht, nein.
Hey.
Und ich würde jetzt interessieren, ob das gut ist, wenn man das gelesen hat, ob quasi nochmal was aufgegriffen wird aus dem Buch.
Nein, überhaupt nicht. Okay. Es ist, man kann es total unabhängig voneinander lesen. Bei dem ersten Buch geht es ja auch um zwei, die sich wirklich in sehr jungen Jahren treffen und mit dem ganzen Sturm und Drang der ersten Verliebtheit aufeinandertreffen. Mhm. Und die beiden, also Marnie und Michael, sind einfach echt schon so ein bisschen durchgepustet vom Leben und der Liebe und haben an vielen Stellen einfach keine Illusionen mehr und haben auch natürlich total Angst, irgendwas falsch zu machen.
Ja.
Und wissen, glaube ich, gar nicht, was schlimmer ist, sich wieder neu zu verlieben und sich wieder neu einzulassen oder sich nie mehr verlieben zu können. Und so in diesem Widerspruch stecken die beiden. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz anders als zwei an einem Tag.
Okay. Ich finde, das klingt nach so einer inneren und äußeren Reise.
Ja.
Sehr schön.
So ein erwachsener Liebesroman.
Ja, genau so hört sich das an. Mhm. Und in dem Sinne geht es im Prinzip auch weiter mit dem Buch, was ich jetzt mitgebracht habe. Das ist tatsächlich mein Geschenk für Weihnachten, wenn es darum geht, das schönste Buch meines Jahres zu verschenken.
Mhm.
Es heißt Unsere Jahre auf Fellowship Point und geschrieben hat es Alice Elliott Dark. Und es ist auch ein sehr erwachsenes Buch, denn die beiden Hauptprotagonistinnen sind, als wir sie kennenlernen, schon Anfang 80. Und das war auch direkt ein Punkt, der mich etwas hat zögern lassen, als ich dieses Buch schon mit Interesse in der Hand hatte. Und nachdem ich dann reingelesen habe, war es um mich geschehen. Das spielt in einer wunderschönen Landschaft am Cape Cod im Osten der USA. Und wir treffen eben diese beiden Frauen, Agnes, eine Schriftstellerin, so eine ganz autarke Person, hat eigentlich immer allein gelebt mit ihrer Katze und ist wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Kinderbuchautorin und schreibt aber auch noch Erwachsenenromane, allerdings unter Pseudonym. Und sie hat eben ihre beste Freundin Polly, die jedes Jahr eben ihre Sommerfrische da am Cape Cod verbracht hat mit ihrer Familie. Ganz anderer Lebensweg, ist verheiratet mit einem Philosophieprofessor, hat drei Söhne und hat im Prinzip ihre Bedürfnisse immer hinter die ihrer Familie gestellt. Was auch ein Punkt ist, der Agnes immer nicht ganz so gut gefallen hat an ihrer besten Freundin. Ein bisschen auch deshalb, weil sie gerne die Nummer eins spielen würde. Und wir dürfen mit diesen beiden Frauen in die Vergangenheiten gehen und sie als jüngere Versionen ihrer selbst kennenlernen. Zu einem Ereignis, der so heftig für Agnes ist, dass sie die niemals auch nicht mit Polly teilen konnte oder wollte. Und dann gibt es so eine Zäsur im Buch, wo die beiden sich gegenüberstehen an diesem tollen See und sich gegenseitig das sagen, was schon immer in ihnen schlummerte, sie aber nie vorher über die Lippen hätten bringen können. Und es entlädt sich jetzt alles in diesem Moment und die Autorin spricht ganz treffend von der Eruption des Vesuv. Und weiter möchte ich gar nicht erzählen, nur das Buch hat wirklich so viel mit mir gemacht, im allerbesten Sinn. Es hat mich bewegt, es hat mich erhellt, es hat mich tief traurig gemacht und aber auch das im besten Sinne.
Mhm.
Ich war so berührt und habe mich so gefreut. Ich habe so viele Passagen angestrichen. Es ist ein Roman, der ja fast ein ganzes Jahrhundert umspannt. Es geht um Freundschaft, Familie, Lebensentwürfe. Was für den einen Menschen ist richtig, ist nicht für den anderen Menschen richtig. Es geht um das Thema Land und Landbesitz. Und das alles in dieser wunderschönen Natur. Ich könnte noch ganz viele tolle Worte finden, sicherlich für diesen Roman. Den muss man einfach lesen. Ich finde, das ist ein komplexes Buch, was man aber wunderbar trotzdem auch weglesen kann.
Und ich mochte auch diese beiden Frauen so gerne.
Total, absolut.
Die in ihrer grundsätzlichen Unterschiedlichkeit, aber beide, also mit beiden würde ich wahnsinnig gerne mal so einen langen Strandspaziergang machen.
Absolut, ich glaube, das würde hochinteressant werden. Mhm. Die haben nämlich ganz schön was auf dem Kasten. Und übrigens, das möchte ich noch dazu erwähnen, die Autorin hat 17 Jahre tatsächlich an diesem Werk geschrieben. Mhm. Und sie sagt, das ist ein dezidiert feministisches Buch.
Mhm. Das erübrigt sich ja schon fast meine Frage, wem würden wir das schenken?
Ja, also natürlich allen Frauen in meiner Familie, der nächsten und der weiteren auf jeden Fall. Aber ich habe es tatsächlich auch schon Männern hier im Laden empfohlen, weil ich finde, das ist ja etwas, was tatsächlich für jeden interessant ist. Mhm. Und, by the way, auch für jüngere Menschen, die, wie gesagt, erst wie ich so ein bisschen naserümpfend daran gegangen sind und dann ganz, ganz froh war, dass diese beiden Frauen eben schon diese ganze Fülle an Lebenserfahrung haben.
Ja, ja. Ich finde ein Buch wie so ein langer, ruhiger Fluss.
Absolut.
Ganz toll.
Genau, mit vielen Strudeln und Tiefen. Genau.
Mhm. Strudel und Untiefen gibt es jetzt auch bei Christoph Wartberg Gussi. Eines der Bücher, die mich tatsächlich in diesem Jahr am meisten berührt und beeindruckt haben. Mit Gussi oder hinter Gussi verbirgt sich Auguste Zinser, Auguste Adenauer. Sie trifft als sehr, sehr junge Frau, 19-jährig, den 22 Jahre älteren Konrad Adenauer, der mit seinen drei Kindern verwitwet in Köln lebt. Und die beiden kennen sich, weil Gussi die Geigenlehrerin seiner verstorbenen Frau war. Und sie verlieben sich ineinander und beschließen, das Leben gemeinsam zu verbringen. Und sie haben weitere vier Kinder miteinander. Und Gussi wird sehr früh sterben, 1948, also kurz nach dem Krieg. Sie kann leider nicht mehr erleben, wie ihr Mann seinen Traum eines neuen Deutschland verwirklicht und am Aufbau nach den Kriegsjahren mitwirkt. Und hinter diesen dürren biografischen Worten verbirgt sich wirklich ein solcher Kosmos an gelebtem Frausein. Ich fand das wahnsinnig eindrücklich. Also zunächst mal, wie sie ihren Platz sucht neben diesem deutlich älteren Mann, der beruflich erfolgreich ist, dessen Wort Gewicht hat und der aus einer Generation stammt, in der man noch viel weniger gesprochen hat. Und wie sie versucht, da ihre eigene Identität zu schärfen. Und sie gründet die erste weibliche Künstlerinnengruppe in Köln. Sie ist ganz stark organisiert in der katholischen Frauenverbindung. Und dann kommen die Nazis. Und vor dem Ehepaar ist von Beginn an klar, dass sie mit den Ideologien, den menschenverachtenden Ideologien der Nationalsozialisten, sich nicht gemein machen können. Und sie versuchen, in den Widerstand zu gehen. Konrad Adenauer wird mehrfach verhaftet. Gussi wird gezwungen, seinen Aufenthaltsort zu verraten. Und man weiß heute, dass sie unter anderem an den Folgen dieser Haft so früh verstorben ist. So deutlich viel früher als ihr Mann. Und ich finde, dieses Buch hat so eine zeitlose Dringlichkeit, weil man einmal, also mir als Boomer-Generationen-Frau ist die Adenauer-Zeit immer so wirklich so geprägt von Konservatismus und das ist irgendwie dunkelgrau und eigentlich glauben wir, das Leben hat erst mit den 68ern angefangen. Und da nochmal so einen anderen Einblick zu kriegen in einen wirklich der bedeutendsten Staatsmänner dieses Landes, gerade auch in Zeiten, wo wir so viel über Werte und über Umgang in der Politik sprechen, eine Frau kennenzulernen, die wirklich gekämpft hat für das, was ihr am Herzen lag, aber natürlich auch die absolut leider zeitlose Frage, was tut man, wenn man was muss man tun und was liegt im Bereich des Möglichen, um sich aufzulehnen und was geht einfach dann nicht mehr. Mhm. Also ich finde, Gussi ist wirklich eine Frau, Auguste, die man kennen sollte, die man entdecken musste und für mich ein absolutes, also auch in diesem, das ist ja so ein Boom, diese Frauen noch aus den letzten Ecken, diese Biografien auszukramen und meistens finde ich es nicht so geglückt, aber Gussi ist wirklich ein Buch, von dem ich finde, dass man es gelesen haben muss. Und ich habe es schon ganz oft verschenkt und werde es jetzt auch an Weihnachten sowohl an Frauen als auch an Männer schenken, an alle diejenigen, die an Geschichte, an Politik und an spannenden Biografien interessiert sind.
Wow, ich werde es auf jeden Fall auch verschenken. Mhm. Es hört sich auch an, als wäre das wirklich auch gut recherchiert und verbrieft.
Ja, und es hat eine gute Sprache und Christoph Wartberg hat auch Originaldokumente und Briefe von Gussi an ihren Vater zum Beispiel abgedruckt. Es steht zu so jedem Kapitel voran und gibt eben nochmal so einen authentischen Einblick da in das, was die Frau gedacht und gefühlt hat.
Toll. Unglaublich wichtig. Ich finde, es ist Zeit für ein Christkindglöckchen.
Ja, absolut.
Ja. Hat sich ein bisschen Zeit gelassen, aber da ist es.
Wir haben ja auch erst den 1. Dezember.
Genau, genau.
So, es geht weiter mit einem Krimi. Es wird ordentlich spannend. Und es geht in die Ukraine. Das ist ein Buch, was tatsächlich schon auf Deutsch im Frühjahr 2023 erschienen ist. Und ich hatte das wohl auch schon mal in der Hand. Aber wie das dann so ist, ne? Man legt es wieder weg und liest andere Dinge. Und ich habe neulich ein Interview gehört mit der Autorin Sally McGrain. Sie ist eine US-Amerikanerin, die aber schon seit 10 Jahren mittlerweile in Berlin lebt. Und sie wurde eben befragt, nachdem klar war, dass Trump die Wahl gewonnen hat, und hat über dieses Buch eben nochmal erzählt. Da habe ich gedacht, ich glaube, das möchte ich jetzt lesen. Und das habe ich gemacht und ich bin begeistert. Es heißt Die Hand von Odessa. Mhm. Und es spielt kurz nach der Annexion der Krim, also 2014. Genau. Mhm. Und wir begegnen dem Ex-CIA-Agenten Max Rushmore, der ist in Ungnade gefallen bei der CIA und kriegt jetzt so eine Chance, ein bisschen wieder was gut zu machen. Er soll jetzt in Odessa bei einer Konferenz teilnehmen und diese festhalten. Er spricht flüssig Russisch, Ukrainisch und hat überhaupt gar keine Lust darauf. Er denkt sich, was mache ich hier? Ich bin noch zu viel größeren Berufen und gibt diesen Job an einen eifrigen Praktikanten ab und macht sich aus dem Staub. Zur gleichen Zeit oder kurz vorher wurde in den USA an der Küste die abgetrennte Hand eines Menschen in einem Container mit ukrainischem Sonnenblumenöl gefunden. Ja, und ein junger ukrainischer Polizist, der eben in den USA lebt, der erkennt in dieser Hand die Hand des Gouverneurs von Odessa, weil der nämlich so einen unglaublich großen Leberfleck auf seinem Handrücken hat und schlägt Alarm. Der Gouverneur aber hat seine zwei Hände noch. Wem gehört also diese Hand mit diesem exakt gleichen Leberfleck? Und dieser Spur geht jetzt der Max Rushmore nach. Das findet er sehr viel spannender als diese langweilige Konferenz. Dann gibt es noch einen wunderbaren Erzählstrang vom eigentlichen Herrscher dieser Stadt, dem wirklich alle anderen unterstehen und der wirklich große Macht besitzt. Und das ist Mr. Smiley. Und Mr. Smiley ist ein Kater. Und wir...
Ein Kater?
Ein Kater.
Ein Kater?
Ein Kater. Ein Tier. Okay. Und wir erleben es abwechselnd aus der Sicht von Mr. Smiley, Max Rushmore und noch einigen anderen sehr interessanten Figuren. Ein unglaublich tolles Panorama. Es hat mich von Anfang an gefesselt. Es ist wahnsinnig spannend. Es ist witzig. Und vor allen Dingen ist es eine große, große Liebeserklärung an eine wunderschöne, sehr interessante, multikulturelle Stadt, die natürlich jetzt, das wissen wir alle, ganz anders aussieht. Die Autorin hat tatsächlich in Odessa gelebt, als sie dieses Buch geschrieben hat. Sie kennt sich wahnsinnig gut aus. Und ich finde, es ist wirklich ein ganz, ganz großes Leseerlebnis, was es natürlich auch auf die Krimi-Bestenliste geschafft hat und jetzt als Taschenbuch vorliegt für 20 Euro.
Also auch für alle, die gerne so einen politischen Krimi lesen. Und
absolut. Mhm. Und dazu sei gesagt, die Ebene, diese Katzenebene, die ist mitnichten albern.
Okay, es ist kein Katzenkrimi.
Es ist absolut kein Katzenkrimi im Sinne von, wie hieß er noch, Akif Pirinci?
Ja.
Feliday?
Ja,
oh mein Gott,
ganz
schlimm. Sowas ist es absolut nicht.
Toll.
Es ist wirklich toll, macht ganz großen Spaß und ist, wie gesagt, sehr spannend und man kann noch viel lernen.
Oh, Sarah, du hast mich schon wieder, hat sie mich gecatcht.
Du mich doch auch, Anne.
Ja. Bei mir geht es weiter mit Das Wesen des Lebens von einer finnischen Autorin Ida Turpeinen. Sag ganz ehrlich, bevor ich angefangen habe und Katja Schneider angefangen hat, von diesem Buch zu sprechen, hast du schon mal was von der Stellerschen Seekuh gehört?
Nein.
Ich auch nicht. Die Stellersche Seekuh muss ein unfassbares Tier gewesen sein. Ein Säugetier, was ungefähr, also so groß war wie Blauwale. Also ich kann mir ja schlecht solche Superlative merken, aber ich weiß, dass ihre Zunge zum Beispiel 36 Zentimeter lang war. Genau. Und dass sie insgesamt 150 Meter Darm hatte und vom Kopf bis zur Schwanzspitze auch gerne mal 8 bis 9 Meter groß war.
Und wann gab es die?
Die wurde entdeckt 1741 von einem deutschen Naturwissenschaftler, einem Forscher, Georg Wilhelm Steller, deswegen auch die Stellersche Seekur, der unterwegs war mit einer nordischen Expedition zusammen mit Bering, die dann die Beringstraße entdeckt haben. Und die Stellersche Seekuh war auf ihrer Größe, also sie war sie war eben ein Säugetier, sie konnte nicht richtig tief tauchen, hat sich von Algen ernährt und war so zwischendrin und draußen, also stand mit den Füßen im Wasser, aber eben, und hatte überhaupt keine natürlichen Feinde. Muss ein unglaublich sanftmütiges und argloses, absolut friedliebendes Tier gewesen sein, was ihr echt zum Verhängnis geworden ist, also sowohl, dass sie nicht schwimmen konnte, als auch, dass sie so friedliebend war. Weil 27 Jahre später, nach ihrer Entdeckung, war sie schon ausgestorben. Oh, weil ihr
ging ja sehr schnell.
Weil ihr Fleisch wahnsinnig lecker war und weil ihr Tran besser, ihr Fett besser gebrannt hat als Petroleum und weil ihre Lebensgrundlage, die Otter nämlich, geraubt wurden wegen ihres Fells, weil man eben gerne an den Höfen Europas Otterpelze und Fuchspelze trug. Und dieses Buch erzählt aus 3 unterschiedlichen Zeitperspektiven einmal wirklich vom Wunder der Natur und von der Fantasie der Evolution und ja, von dem Staunen, was einen überfällt, wenn man die Schöpfung sieht. Mhm. Und es macht einen ganz klein und ganz demütig. Und auf der anderen Seite erzählt es natürlich auch von Menschen, die gebrannt haben, etwas zu erfahren und etwas zu wissen, die Unglaubliches riskiert haben, um das, was für uns heute selbstverständlich ist, zum Beispiel die Beringstraße, die wirklich alles gegeben haben, um ihren Horizont zu erweitern und für uns letztendlich Dinge sichtbar zu machen. Erzählt auf 3 Zeitebenen, immer so 100 Jahre versetzt. Das erste Kapitel geht natürlich um die Entdeckung, also ist bei Georg Wilhelm Steller, und dann geht es um 100 Jahre später um einen finnischen Gouverneur, der den Auftrag hat, eben ein Skelett dieser Seekuh zu besorgen und in Helsinki auszustellen. Und in den 50er Jahren wird nochmal ein Ornithologe die Gesellschaft der Stellerschen Seekuh suchen. Also ich finde es großartig. Es ist ein wunderbares Buch zwischen Meander, so ein bisschen zwischen Sachbuch und Roman. Ist für alle diejenigen toll, die gerne beispielsweise von Dalil Kehlmann den Humboldt-Roman gelesen haben und die Entdeckung der Welt, oder?
Mhm, ja.
Genau. Und also toll, ungewöhnliches Buch, absolute Entdeckung, ein Buch, was uns staunen lässt.
Und auch nochmal als Plädoyer für den Artenschutz, oder?
Also, absolut, absolut.
Man hätte ja diese Stellersche Seekuh, hätte ich auch gern noch kennengelernt.
Ja, und weitet nochmal so den Blick dafür, wie wir eben in unserem Hunger nach Wissen und nach Expansion es einfach vergessen, dass es sowas, und schon immer vergessen haben, dass es sowas wie Artenschutz geben muss. Also insofern, es macht auch ein bisschen traurig. Da hast du völlig recht. Danke, das hatte ich jetzt in meiner Euphorie völlig vergessen.
Das hört sich großartig an.
Macht auch ein bisschen traurig.
Ich glaube, es ist auch ein Buch für mich.
Absolut. Es ist absolut ein Buch für dich.
Mhm. Oh, herrlich. Der Stapel wird nicht kleiner. Ich möchte jetzt über ein Sachbuch sprechen, was mich sehr, sehr bewegt hat. Sachbücher haben es ja mitunter etwas schwer. Einfach schon deswegen, weil es keine Romane sind. Umso schöner ist es, wenn Sachbücher sich einfach gut lesen lassen und wenn die AutorInnen von Sachbüchern eben auch einfach gute Stilisten sind. Und das ist die Autorin Naomi Klein. Sie hat geschrieben das Buch Doppelgänger, eine Analyse unserer gestörten Gegenwart. Naomi Klein schreibt schon ganz lange Bücher. Sie ist Journalistin, politische Aktivistin, hat, ich glaube, 2004 ihr Buch No Logo rausgebracht, was auch ein ganz großer Erfolg war. Und sie hat angefangen, dieses Buch zu schreiben, ausgehend von dem Fakt, dass sie verwechselt wird mit einer anderen Person. Und diese andere Person heißt zufällig auch Naomi, hat aber einen anderen Nachnamen, nicht Naomi Klein, sondern Naomi Wolf. Auch sie ist eine Autorin, ist ungefähr 10 Jahre älter als Naomi Klein und hat auch ein viel beachtetes erstes Buch rausgebracht, Der Mythos der Schönheit. Und die Naomi Klein hat tatsächlich auch die Autorin kennengelernt, vor vielen Jahren an ihrer Uni in den USA, als es in einer Feminismusvorlesung. Und die beiden wurden jetzt miteinander verwechselt. Und das wäre eigentlich an sich ja gar nicht so schlimm, würde nicht die Naomi Wolf für genau das Gegenteil von dem stehen, wofür Naomi Klein steht. Mhm. Sie ist nämlich ultra rechts geworden. Mhm. Also einer wirklich glühenden Feministin, die auch wirklich klugen Output in die Welt gelassen hat, ist sie nach und nach tatsächlich immer rechtsextremer geworden. Und zugespitzt hat sich das Ganze während der Corona-Pandemie, als dieser Ex-Fox-Moderator Steve Bannon so einen Podcast hatte, der sich War Room nannte. Und da war Naomi Wolf wirklich eigentlich ein Dauergast, ganz genau. Und es ist auch alles ein bisschen tragisch, weil die Naomi Wolf saß mal in einem Interview mit einem BBC-Moderator, der sie dann entlarvt hat, nämlich, dass ihre Quellenangaben in einem ihrer neueren Bücher alle überhaupt nicht stimmen. Also sie hat das quasi alles gar nicht prüfen lassen und hat sie im Prinzip so richtig auflaufen lassen. Und die Theorie von Naomi Klein ist jetzt, dass manchmal Erlebnisse, die uns zutiefst erschüttern, Menschen dazu bringen, nach anderen Narrativen zu suchen und sich anderen Theorien zuzuwenden. Und ich glaube, viele von uns kennen jemanden, der spätestens seit der Corona-Pandemie im Prinzip, Naomi Klein nennt das, in einer Art Spiegelwelt gelandet ist. Ich kenne auf jeden Fall Menschen und ich finde diese Analogie zu einer Spiegelwelt wirklich unglaublich treffend. Da ist eigentlich alles erst einmal so wie in der Nicht-Spiegelwelt, außer dass zum Beispiel, wenn man jetzt ein Buch rausbringt, keiner nach den Quellen fragt. Es ist völlig egal. Du kannst quasi einfach alles schreiben und sagen, das ist wahr. Also diese Grenze zwischen wahr und falsch, zwischen Illusion und Wirklichkeit, ist ja unfassbar fließend geworden. Auch Fakten, auf die wir uns irgendwie gar nicht mehr so richtig einigen können, zumindest fühlt sich das manchmal so an. Und darum geht es in diesem Buch. Sie spürt quasi diesem Doppelgänger-Phänomen nach in Literatur, in Film, kulturell, in der Kunst und spricht eben auch über diese Spiegelwelt, die sich sozusagen gebildet hat und die vielen, vielen Menschen großes, großes Unbehagen bereitet und irgendwie fast ein bisschen hilflos zurücklässt. Und das ist genau der Moment, den eben rechtspopulistische Menschen nutzen für sich, um diese Menschen quasi zu gewinnen, in Wahlen zum Beispiel. Und das alles macht sie, wie ich eingangs erwähnt hatte, unglaublich klug. Ich finde, sie ist eine brillante Autorin. Sie schreibt mitreißend. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, ich lese einen Krimi. Es ist unglaublich spannend. Und ich habe wirklich, das ganze Buch ist mit so Bleistift unterstrichen gefüllt. Und ich habe meinem Mann wahnsinnig viel immer vorgelesen, weil ich dachte, oh, das ist alles so wichtig. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist ein Buch, was ich jedem in die Hand drücke.
Toll.
Ich finde, das ist ein Buch für jeden und ein ganz, ganz wichtiges Buch. Eine wahnsinnig kluge Analyse unserer Zeit.
Ja, und vor allen Dingen bei denen, wir werden ja zur bevorstehenden Wahl uns einiges an Geschichten anhören. Absolut. Aus allen Lagern und da wirklich sensibel dafür zu sein.
Absolut.
Und sich nicht von den eigenen Ängsten, aber auch von den fremden Ängsten nicht kapern zu lassen.
Ganz genau.
Das ist so wichtig.
Absolut, ja.
Mhm. Sarah, wie kommen wir jetzt da wieder raus? Ja, ich weiß, du machst nochmal unser Klingelchen.
Das ist eine sehr gute Idee.
Genau.
Ich mache unser Klingelchen.
Und dann sprechen wir nochmal ganz über, sprechen wir bei den 12.02.
Oh ja, genau.
Also ich kann ja schon mal, während Sarah das Klingelchen macht.
Ach so. Na, kommt noch ein Klingelchen?
Es zögert.
Ja, der Weihnachtsmann ist genau. Ein bisschen lahm.
Also am 12.02., das ist der Donnerstag, 12.12. natürlich, nicht 12.02., wir sind noch nicht im neuen Jahr, gibt es hier eine Premiere. Sarah O'Connor und ich, wir haben nämlich beschlossen, dass wir an diesem Abend die Tür einfach mal nicht zuschließen, zumindest nicht so bald, na irgendwann natürlich schon. Und wir rufen Late-Night-Stories ins Leben. Und wir beide sind hier und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn Sie und ihr auch kommt, um ein bisschen zu stöbern, Musik zu hören mit uns, über Bücher zu reden, in den Regalen zu schauen, vielleicht das ein oder andere Glas Wein zu trinken und einfach ein paar gute Stunden in der Buchhandlung zu haben. Also notieren gleich im Kalender, 12. Dezember, es ist ein Donnerstag, Stories Late Night. Sarah und ich sind hier und machen die Tür nicht zu.
Genau, weil wir wurden ja schon oft angesprochen, ob man sich nicht einfach mal hier einschließen lassen könnte. Im Prinzip, genau, ist das jetzt unsere Einladung. Kommt einfach mal spät abends vorbei.
Genau. Genau, und jetzt, jetzt geht es weiter mit einem wunderbaren Herzensbuch. Lucy Fricke, Das Fest. Dieses Buch ist ein Fest. Es passt perfekt zum Fest und es geht um ein Fest. Nämlich um ein Fest, was Jakob nicht feiern will. Jakob wird 50 und es steht ihm total bevor. Er hat überhaupt keine Lust. Jakob lebt alleine, er ist Single, er lebt in Berlin in einer Kiezwohnung. Er hat viele, viele Fragen an das Leben, ist beruflich, läuft es nicht so richtig gut. Und das, was ihm die schlimmste Vorstellung erscheint, ist, dass das jetzt noch ewig so weitergeht. Und der 50. Geburtstag ist sozusagen der Meilenstein dafür. Die meiste Zeit verbringt er auf der Couch und guckt aus dem Fenster. Und er ist wild entschlossen eigentlich, das an seinem 50. Geburtstag auch zu tun. Das lässt aber seine Lebensfreundin Ellen nicht zu. Sie kapert seine Wohnung mit einer Torte und einem Geschenk in Form einer Badehose und zwingt ihn eigentlich förmlich, das Haus zu verlassen und ins Schwimmbad zu gehen. Er fügt sich widerwillig, die Hose, Badehose kneift ein bisschen so, was eben so passiert, wenn man lange auf seiner Couch sitzen bleibt und geht unter zeternd ins Wasser, stellt fest, dass er auch nicht mehr so richtig gut schwimmen kann und dass der Rettungsring um seinen Bauch eigentlich auch nicht so richtig hilfreich dabei ist. Und dann begegnet er im Becken Inken. Inken ist seine letzte feste Freundin, die ihn 10 Jahre zuvor verlassen hat. So. Und mehr werde ich jetzt gar nicht erzählen. Ich sage nur so viel, das könnte irgendwie, wenn es nicht Lucy Fricke geschrieben hätte, könnte es auch so ein ganz schlimmer Selbsthilfe- und Selbsterkenntnis-Roman sein. Aber Lucy Fricke steht einfach für Witz, für Warmherzigkeit, für kluge Gedanken. Und insofern ist das ein Roman, ein Tag, den man mit Jakob verbringt. Am Ende dieses Tages wird er den denkwürdigsten Geburtstag seines Lebens verbracht haben. Er hat körperlich mehrere Blessuren davon getragen. Also er hat ist echt so ein bisschen demoliert. Aber ja, er ist 50 geworden. Das ist ein Buch über Freundschaft, über Zugehörigkeit, über Loslassen müssen, loslassen können, sich freuen auf Neues und keine Angst haben vor dem, was kommt. Das ist ein echtes Herzensbuch und ich finde, das gehört einfach unter jeden Baum.
Also unter meinem Baum wird es auf jeden Fall auch landen.
Auf jeden Fall. Mhm. Und du meinst, soll ich jetzt noch ein kleines Bilderbuch hier zum Abschluss machen? Hast du? Ach nein, du hast ja auch noch was. Oh ja.
Guck mal, wir können doch beide noch ein kleines Bilderbuch machen.
Ja, da muss doch gleich wieder geklingelt werden hier. Achtung, warte, ich mach mal die Klingel. So, du kannst schon mal anfangen. Mhm.
Also.
Hier, es klingelt einfach.
So, also.
Das müssen wir nochmal üben. Weihnachten absolut. Kommt dann doch immer so plötzlich.
Genau, es kommt immer ganz plötzlich. Ich habe noch mitgebracht Susanna Clarks The Wood at Midwinter, was kurz vor Weihnachten spielt. Und das gibt es noch nicht auf Deutsch. Es ist wunderschön, kleines Hardcover, von innen und außen einfach zauberhaft gestaltet. Und Susanna Clarke kennen vielleicht einige mit ihrem großen Fantasy-Roman Jonathan Strange und Mr. Norrell, der tatsächlich 20-jähriges Jubiläum feiert in diesem Jahr. Und quasi dazu kam halt gerade dieses schöne Büchlein raus. Und es geht um eine interessante junge Frau, Meredith Scott heißt sie. Sie ist 19 und sie kann nicht richtig gut mit Menschen, aber mit Tieren. Und deswegen fährt sie auch mit ihrer Schwester in der Kutsche, noch mit ihren Hunden, mit ihrem Schwein und Vögel flankieren die Kutsche. Und die Schwester lässt dann Meredith irgendwann immer aussteigen am Rande des Waldes und fährt dann selbst weiter, um so langweilige Besuche zu tätigen. Und Meredith streift jetzt mit ihren Tieren durch den Wald. Sie kann sich auch mit Bäumen unterhalten und versteht immer gar nicht, warum anderen Menschen das so schwer fällt. Und eines Tages dann begegnet ihr eine ganz besondere Person in diesem Wald. Und ihre Geschichte wird sich unwiederbringlich ändern. Ich erzähle natürlich nicht wie und was. Es ist ein wunderschönes kleines Büchlein. Macht sich hervorragend als kleines Buch für Menschen, die gern Englisch lesen, aber nicht gleich einen ganzen Roman lesen möchten. Man kann das auch jüngeren Menschen vorlesen. Ganz zauberhaft. The Wood at Midwinter. Und was hast du noch mitgebracht?
Genau, Weihnachten darf es ja immer ein bisschen mehr sein. Also deswegen überziehen wir jetzt auch gnadenlos. ja, ich habe noch ein Bilderbuch. Ich habe jetzt 3 Beuteenkel und das Schönste daran ist eigentlich, dass ich jetzt wieder hemmungslos Bilderbücher kaufen kann, um sie gemeinsam mit ihnen zu entdecken. Und das, finde ich, ist mein Lieblingsbilderbuch geworden. Noel, ein Bär sucht Weihnachten. Das ist ein kleiner Bär, der als Haustier einen Dackel auf Rollen hat, was ich schon natürlich hinreißend finde. Und Noel fragt seine Mutter jeden Tag, wann eigentlich Weihnachten ist und wann Weihnachten kommt. Und sie sagt immer, es kommt schon noch. Es ist unterwegs, Weihnachten kommt noch. Und Noel ist das irgendwie einfach zu blöd. Er sagt, verflixt nochmal, wann kommt dieses dusselige Weihnachten jetzt eigentlich? Und er macht sich auf den Weg. Er nimmt also seinen Rolldackel und zieht durch die Stadt und er fragt auf dem Einwohnermeldeamt, er fragt im Krankenhaus, er fragt alle Tiere, die er trifft, er fragt eine Polizistin und am Ende trifft er jemanden, der ihm sagt, wann Weihnachten ist. Nämlich Weihnachten ist eigentlich jeden Tag. Weihnachten ist immer da, wo Menschen zusammen sind, wo sie zusammen feiern, zusammen essen, wo sie sich lieb haben und wo Wärme ist. Immer da ist Weihnachten. Und das finde ich so eine schöne Botschaft. Es ist entzückend gezeichnet in so einem Collagenstil mit ganz vielen großartigen Details. Es hat einen schönen Text. Man kann es wunderbar vorlesen und alle freuen sich dran. So, das ist nochmal ein kleines Klingeln wert und damit sagen wir dann auch nämlich schon Tschüss.
Und ab wie vielen Jahren ist das Buch,
Ach so,
Anne?
Ich würde sagen ab 3, 3,5. Mhm. Also das ist ja immer so beim Vorlesen, diese Klingel, es ist ja immer so ein bisschen beim Vorlesen mit einem kleineren Kind beschränkt man sich ein bisschen und ein 3,5- oder 4-jähriges Kind hat dann einfach schon wahnsinnig viel Spaß an allen Details und an dem ganzen Text. Also es ist ein Buch für die ganze Familie, auf jeden Fall. So, dann waren wir das für heute und im Januar geht es weiter mit dann unserem Kollegen Frank Menden und Katja Schneider. Und bis dahin kommt aber erstmal das große Fest, zu dem wir Ihnen und euch alles Gute wünschen, schöne Tage, eine lichterfüllte, friedliche und helle Zeit und schönes Beisammensein mit allen, die man liebt und dann natürlich einen guten Start in ein zuversichtliches neues Jahr.
Genau, und gute Geschichten findet ihr natürlich wie immer hier bei uns bei Stories.
Genau. Danke dir, Sarah.
Danke dir, Anne.
Ciao, ciao.
Tschüss.